ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
An Fastnachtssonntag mit Frank Brunswick. Er passt hier heute voll auf die 12. Ja, Sitzungspräsident des Karnevalvereins Eiskalte Brüder Gonsenheim. Es ist 10 Uhr morgens. Wir sitzen jetzt hier gemütlich. Du bei Wasser, Studentenfutter. Eine Mandarine haben wir auch für dich,
das
oder?
Das ist schön, ja.
Ein paar Vitamine. Genau. Ist das so deine Zeit, richtig, jetzt fast nach Sonntag aufzustehen?
Das ist jetzt die Zeit, weil jetzt gleich der Umzug der Garden durch die Stadt läuft. Und da bin ich gewöhnlich dabei. Jetzt bin ich fast ein bisschen froh, dass ich hier im warmen Studio sitzen darf.
Ja. Und es ist eine kurze Kampagne. Merkt man das? Ist das dann sehr viel kräftezehrender als eine längere?
Ja, würde ich schon sagen, weil es alles viel, viel dichter ist, weil ganz viele Termine aufeinander folgen. Man muss auch ein paar Sachen absagen. Also wenn man jetzt Redner ist, dann geht das gar nicht, weil so viele Sitzungen sich halt an einem Wochenende drängen. Im nächsten Jahr wird es noch viel kürzer. Also da haben wir noch eine Woche weniger und dann ist es, bin gespannt, wie es dann abläuft. Und da muss man dann natürlich, sagen wir mal, auch mal weg vom Wochenende vielleicht mal dann auch ein bisschen in die Woche gehen, um Fastnacht zu feiern.
Wie ist das jetzt gewesen? Also irgendwie montags bis mittwochs so ein bisschen Ruhepause und dann bam.
Genau, und dann ist Vollgas, ja klar. Also wir haben einige Termine, wir haben jetzt zwei Sitzungen gehabt, die donnerstags stattfanden, dann auch als Sitzungspräsident. Die haben dann zum Teil andere Formate, die sind ein bisschen kürzer getaktet, die hören ein bisschen früher auf, aber die Leute haben es trotzdem gutiert und sind gekommen und haben gefeiert. Und dann, ich sag mal, wenn man um 11:30 dann auch im Bett liegt, dann kann man oder könnte man freitags auch wieder auf die Arbeit gehen.
Wann hast du gestern im Bett gelegen?
Ich glaube, es war so gegen 2. Ich habe abreißen lassen, sage ich mal so, weil ich ja wusste, dass ich heute Morgen hier bin. Normalerweise wird es später.
Okay, du bist hier in, genau. Du hast eben gesagt, nicht in voller Montur, aber immerhin. Du hast die Kappe.
Ich habe auch die Schärpe.
Die Schärpe?
Genau.
Und einen Orden jetzt noch an, auf den du sehr stolz bist.
Das ist richtig, denn hat mir mein Freund Andreas Christ von unseren Eiskalten überreicht. Und das ist ein Orden aus meinem Geburtsjahr von den Eiskalten Brüdern. Und die sind früher noch ein bisschen anders gewesen. Das ist ein unheimlich schwerer Orden für die Größe. Das war ein Guss und hat überhaupt gar keine Farben drauf, also einfach nur das blanke Metall. Heute sind die Orden wesentlich opulenter, was die Farben angeht, was Bling-Bling angeht, was kleine Strasssteinchen angeht. Also das ist schon, ist aber toll. Aber wo wir gerade bei Orden sind, ich habe ein Geschenk mitgebracht. Ich habe dir nämlich auch den aktuellen Orden der Eiskalten mitgebracht.
Und jetzt schon Geschenk?
Ja, jetzt schon Geschenk, gleich zu Beginn. Ich will ja das.
Du kriegst deins ja erst am Ende, ja.
Ja. Es ist nicht schlimm, jetzt muss ich nur auseinandergehen.
Aber das freut mich sehr. Während du hier friemelst, ja, reden wir weiter.
Genau.
Du hast, also erstmal möchte ich auflösen, Geburtsjahr heißt 1970.
1970.
Ja, ich habe hier einen jungen Kerl sitzen. Und 15.33 Uhr geht es ja gleich dann direkt auch für dich weiter. Heute eure, das Finale, letzte große Fremdensitzung.
Es ist die Schussfahrt quasi. Ich vergleiche diese Kampagne manchmal mit so einer Fahrt im Eiskanal, wo wir gerade bei Winterspiele Olympia sind. Und da kommst du nicht mehr raus. Du bist jetzt im Bob drin und du kannst nicht mehr bremsen. Das geht jetzt in die närrische Finalphase mit Fastnachtssonntag und heute unserer letzten Sitzung und dann morgen im Rosenmontagszug und danach die Feiern. Das ist toll, das ist schön.
Und du bist der Sitzungspräsident natürlich auf dieser Fremdensitzung.
Genau.
Und du hast auch gesagt, so die letzte Sitzung jetzt, weil ich meinte, boah, willst du wirklich live kommen? Ja, und dann nachmittags die Sitzung. Und dann sagtest du, ich komm. Hör mal, das Finale ist nur noch ein Rausch.
Ja, das ist es. Also das ist vor allem die letzte Sitzung, die ist so losgelassen. Als Mainzer hat man gefühlt so einen Höhepunkt, was die Saalfastnacht angeht. Und das ist die Fastnachtsfreitagssitzung, die Fernsehsitzung, die große Fernsehsitzung. So. Und danach ist es so, man öffnet sich und so fühlt sich die heutige Sitzung an. Da passieren auch manchmal verrückte Sachen. Akteure überraschen einen, wollen einen überraschen. Leute treten auf, die gar nicht geplant sind. Also das passiert schon manchmal dann auf der Bühne. Und ich weiß auch von heute einer unfassbar lustigen Überraschung, die kommen wird. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
Frank Brunswick, bei uns in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Und ich freue mich sehr über diesen Orden. Ja, danke für dieses Geschenk.
Gerne, gerne.
Was für eine Ehre. Vielleicht noch mal kurz für alle. Ja, dieser Name Eiskalte Brüder, der ist ja schon ungewöhnlich. Woher kommt der?
Der kommt, weil die Legende besagt, dass die Vereinsgründer irgendwann in Gonsenheim saßen und so hitzig um die Statuten des Vereins rangen, dass sie vergessen haben, Holz nachzulegen im Ofen. Und dann ging es auch um den Namen oder sowas. Und es wurde auf jeden Fall, wurde es irgendwann fürchterlich kalt und es kam jemand rein und sagte, was seid denn ihr für eiskalte Brüder? Und so besagt es die Legende. Keine Ahnung, wir sind mittlerweile sehr, sehr stolz auf diesen Namen und wir haben auch dann mit den Eisbären eine wunderbare Truppe, die uns nach außen vertritt, die auch auf dem Orden jetzt zu sehen ist, eigentlich ja fast jedes Jahr. Man kann mit der ganzen Geschichte viel anfangen. Also diese wir sind eiskalt und das ist irgendwie eine schöne Grundaussage, ja.
Ihr habt ungefähr 600 Mitglieder, ja, und jetzt bist du Sitzungspräsident.
Genau.
So, was ist dann dein Job?
Mein Job ist es, durch die Sitzungen zu führen. Wir haben 6 große Sitzungen. Eine davon ist die Kultsitzung Alt-Gunsenum. Da sehen wir ein bisschen anders aus.
Ja, so in historischen Kostümen.
Genau, mit Wammes und mit Schwademarer Kapp. Das ist, erinnert so ein bisschen an das bäuerliche Gonsenheim. Gonsenheim ist quasi die Obst- und Gemüsekammer von Mainz, kann man so sagen. Also wir haben da noch viel Landwirtschaft und viel Obst- und Gemüsebau. Und da erinnern wir so ein bisschen an die alten Zeiten. Und wir rufen dann auch hoch anstelle von Helau. Und wenn die Leute reingeführt werden, sagen wir Inja. Und das ist, ist was Altertümliches und da kommt dann immer Politprominenz, für die wir dann auch ein kleines Zwischenspiel schreiben und die da mitmachen müssen. Aber das ist so die Grundaufgabe des Sitzungspräsidenten, ist, dass er guckt, dass die Sitzung gut abläuft, dass die Zeiten eingehalten werden, dass der Saal ruhig bleibt für die Redner. Und natürlich auf der anderen Seite kümmere ich mich auch darum, dass das Programm zusammengestellt wird im Programmausschuss und dass die Sitzung so einen schönen Flow hat. Also man kann jetzt in der Sitzung, muss man immer aufpassen, dass die Leute, das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern nicht überfordert werden, auch mit zu viel politischem Input hintereinander. Also man kann nicht 3 politische Redner hintereinander setzen, irgendwann steigt man dann aus. Da braucht es zwischendurch dann auch mal eine Musiknummer oder ein Ballett oder Kokolores, das einfach der Kopf wieder an was anderes denkt und dann ist man dann vielleicht auch wieder bereit, ein halbes Stündchen später für einen politischen Vortrag.
Ja, es ist ja auch immer ein Ritt, oder? 6 Stunden dauert so eine Sitzung, also das muss man schon fit sein.
Da muss man fit sein und das ist gar nicht mal körperlich groß anstrengend, mal abgesehen von dem ständigen Aufstehen, runter, schunkeln, hin und her, hoch und das ist das ist schon, aber das sind ja Kleinigkeiten, aber du musst deinen Kopf zusammenhalten und gucken, du musst ja die ganze Zeit darauf gefasst sein, dass auch irgendwas passiert, wo du als Sitzungspräsident einschreiten musst. Also da kann es ja sein, dass von Publikumsseite irgendwas kommt, dass es laut wird, dass reingerufen wird irgendwie. Und das muss man die ganze Zeit am Auge halten. Und dann ist es so, dass man dann nach so einer Sitzung bin ich ausgelaugt, aber mehr mental als körperlich.
Als Sitzungspräsident bietest du den Aktiven auf der Bühne den roten Teppich, ja? Du lässt sie glänzen.
Genau.
Und du kennst ja auch die Gegenseite, du selbst als Büttenredner.
Genau.
Ja? Ich meine,
genau.
Viele kennen dich vielleicht als Donald Trump.
Ja. Ne?
Das war so 2017, das war seine erste Amtszeit und du sagst jetzt, ich meine, er ist wieder im Weißen Haus, du sagst aber jetzt, nee, Donald Trump ist für mich keine Option mehr.
Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich habe es schon öfter mal gesagt, das war früher vom Empfinden her so der tapsige, drollige, leicht tumbe Onkel aus der Pfalz, der Tante auf den Arsch kloppt und einen blöden Witz erzählt bei Familienfeiern und alle verdrehen die Augen und man hatte noch so ein bisschen was Humoristisches in seiner Betrachtung. Das ist jetzt gänzlich weg und jetzt hat er fast schon, kann man sagen, die Maske fallen lassen und jetzt ist es meiner Meinung nach, es ist verbrecherisches Handeln, was er an seinem Land vollzieht, was er international vollzieht und das kann man in der Fasnacht dann, glaube ich, als Redner ganz schwer verarbeiten. Als Motivwagen ja, das ist toll, was die Jungs da immer rauszaubern und wie akkurat das rausgearbeitet ist, aber als Redner ist es ganz, ganz schwierig.
Ja, als Motivwagen, da knutscht er ja diesmal mit der Freiheitsstatue oder er bedrängt sie.
Ja, er bedrängt sie, genau.
Er bedrängt sie. Genau. Dieses Jahr bist du Schwedenurlauber.
Genau, das ist allerdings ein bisschen aus der Not geboren, weil ich war ein Schwede. Und das war ein Vortrag in diesem Jahr, der mich wirklich vor Rätsel gestellt hat, weil er unfassbar polarisiert hat offensichtlich. Weil ich habe ihn insgesamt 5-mal gehalten und 3-mal ist er komplett durch die Decke gegangen und 2-mal ist er, wie mir ein Mainzer hier gedotzt, also wirklich kaum Publikumsreaktionen und das auch noch bei den Eiskalten.
Also bei deinen eigenen Leuten,
das ist doch furchtbar, oder?
Wenn man dann da oben steht.
Es tut weh, ja. Das ist nicht schön. Also wenn man da steht und hält seinen Vortrag und es kommt nichts zurück und man ist es, also ich bin eigentlich auch ein bisschen erfolgsverwöhnt die letzten Jahre, weil die Vorträge eigentlich immer ganz gut ankamen. Aber dann machst du was, wo du denkst, sag mal, was stimmt denn jetzt nicht? Vor allem, weil du ihn gestern gehalten hast und da sind die Leute zusammengebrochen vor Lachen. Es ist verrückt. Und dann habe ich ihn aus dem Programm genommen und habe gesagt, nee, das tue ich mir und den Gästen im Saal jetzt auch nicht an. Und habe dann noch mich 3 Tage ins Kämmerlein gesetzt und habe einen neuen Vortrag geschrieben, einen Reimvortrag als Schwedenurlauber, wo ich dann mit Stechmücken Kontakt habe und mit einem Ausdruckstanzfestival an Midsommer und das kommt gut. Das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht mein allerbester Vortrag, den ich jemals hatte, aber es ist super, er kommt gut an, die Leute lachen und das ist dann das am Ende was Wichtiges. Ne?
Ich habe ihn mir angeguckt und zwar deinen Auftritt, Kneipensitzung für Silja Garde, ne? Und da kommst du nach vorne und du hast so einen Wikingerhelm auf, ist dein Kostüm, hat rote Zöpfe. Und man sieht sofort diese roten Punkte überall im Gesicht und du kratzt dich die ganze Zeit. Und ich muss dir sagen, beim Zugucken, ich bin verrückt geworden, ja, weil man fängt automatisch mit an.
Ich habe böse Nachrichten bekommen nach einer Sitzung bei der Brunneputze in Marienborn, wo das war eine Mädchensitzung, also eine Damensitzung, wo nur Frauen im Saal waren. Und der ganze Saal fing an sich zu jucken, du hast es gemerkt. Und danach, wenn der noch einmal kommt und kratzt, flippig aus. Das war, aber trotzdem haben die Leute gelacht dann darüber und das natürlich ist das, sind das auch Stilmittel, um so ein klein bisschen, sagen wir mal, ein Draht oder eine Brücke zum Publikum zu kriegen, ja, also weil jeder identifiziert sich mit, ich bin komplett zerstochen und man muss sich halt kratzen am ganzen Körper, das hat jeder schon erlebt und dann fühlt man sich vielleicht auch in den, der da auf der Bühne steht und Quatsch macht, ein bisschen mehr rein und hört ihm zu, weil man wissen will, was erlebt er da mit den Mücken.
Magst du Schweden eigentlich? Bist du deshalb drauf gekommen, Schweden?
Ich war zum ersten Mal im letzten Jahr in Schweden im Urlaub und ich muss sagen, es war der Traum. Es war ein Traum. Ein Freund von mir ist halber Schwede und der lebt in Stockholm.
Halber Schwede,
genau. Haiangriff. Nein. Der Fuzzi, der lebt in Stockholm und hat da ein Ferienhaus an so einem Fjord, also im Schärengarten. Und hat da ein kleines Ferienhäuschen und da war ich mit 3 Freunden zusammen und ich habe im Prinzip nichts von Schweden gesehen, weil wir nur in diesem wunderschönen Haus direkt am Wasser waren. Wir haben geangelt, wir haben Pilze gesucht, ich habe gekocht, was ich auch in meiner Freizeit unfassbar gerne mache. Die Jungs haben immer gesagt, wir gehen mal kurz in den Wald und nicht Pilze suchen, sondern Pilze holen. Weil man wusste, man hat jeden Tag 2 Kilo frische Pfifferlinge, Steinpilze gehabt, wir hatten frischen Fisch. Es war ein Traum, wirklich. Und da bin ich so ein bisschen auf, und keine Mücken. Also keine einzige Stechmücke gehabt. Ich weiß aber auch von anderen, die nach der Sitzung jetzt schon kamen, nach dem Vortrag, die gesagt haben, oh, ich kann es genau nachvollziehen. Wir waren in Schweden, wir sind komplett zerstochen worden. Ist witzig, aber wir hatten da ein Riesenglück und das war ein wunderschöner Urlaub. Also es ist ein traumhaftes Land. Also werde ich auf jeden Fall nicht das letzte Mal da gewesen sein. Also das war toll, ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz mit Frank Brunswick, Fasnachter und Gastronom. Wir haben gerade über deine jetzige Rolle gesprochen in der Bütt. Ja, du bist Schwedenurlauber und da ist so ein Auszug, du wirst ja zerstochen von Mücken und du sagst, wenn die Mücken kommen, dann kriegen sie bei mir 100 Kilogramm voll mit Schoppen.
Nein, die Passage heißt, glaube ich, was denkt sich so Drecksvieh Mick, wenn die erblickt, ein Mensch verzückt, 100 Kilo voll mit Schoppe. Den sauf ich leer, Troppe für Troppe.
Okay, und ich habe gedacht, du meinst dich.
Nee, da hätte ich noch ein paar Kilo drauf. Oh weh. Wird hier ganz ausgezogen. Nein, das war schon so das Bild von einem, also ich aus der Perspektive der Mücke, was die sich wohl denkt, da kommen jetzt Menschen und die kann man halt aussaugen, ja. Und in Mainz passt das Bild natürlich ganz gut.
Absolut.
Dass hier der Mainzer grundsätzlich kein Muttermilch trinkt oder anfängt, sondern halt Schoppe.
Es war ja die Kneipensitzung für Silja Garde, eng, du mittendrin. Und da habe ich auch so gedacht, das sind schon Unterschiede. Ja, Rheingoldhalle, 2000 Leute, du Sitzungspräsident. Und dann, was ja hier eine Tradition ist, ja, diese Kneipensitzungen. Ja. Also ich meine, der am Keyboard saß und den Tusch gespielt hat, dem konntest du ja über den Kopf streicheln.
Ja, ja.
Also das ist schon eine andere Form.
Das ist phänomenal. Ich liebe diese Kneipensitzungsformate und es kommen die kommen wieder so ein bisschen auf. Wir haben in Hechtsheim, ich bin ursprünglich Hexemer, sagen wir hier in Mainz, und da haben wir einen Verein, den gibt es noch gar nicht so lange, die Fidelia Nahalla, und die praktizieren das. In den Weingütern und Kneipen in Hechtsheim haben die so ein Narrenkarussell, wo das wirklich, das ist alles eng beisammen und der Pulk, der auftretenden und darbietenden Redner, die wechseln einfach dann die Lokale. Also die Leute bleiben in ihrem Lokal und die Truppe Redner marschiert dann einfach ein Lokal weiter und hält dann den Vortrag nochmal, das Ganze dann viermal, und da ist immer eine Bombenstimmung, das macht einen Riesenspaß in der Kneipe, weil es halt so eng ist, zum Teil auch gar nicht verstärkt. Also jetzt bei der Füsiliergarde war es so, dass da natürlich auch Verstärkung da ist, weil es auch aufgenommen wird und gestreamt wird und alles, aber die Füsiliergarde hat noch eine Kneipensitzung bei der Muriel im Blooms, und da ist alles unverstärkt. Also da steht alles Klavier in der Ecke und man hat kein Mikrofon, wo man spricht. Es sind auch nur 60 Leute, aber in den Laden passen eigentlich nur 20 rein. Und dann ist eine Stimmung da drin, das macht Spaß, das ist gut.
Und du sagst, ich bin Team Fleisch, sagst du der Mücke als Schwedenurlauber. Ja, und da kommen wir jetzt zu dir als Gastronom,
ja.
Also kein Vegetarier.
Ich bin kein Vegetarier, aber ich bin, ich lasse alles zu. Also wenn jemand Vegetarier sein will, dann darf er das gerne. Ich bin mit Fleisch groß geworden. Ich mag gern Fleisch. Ich mag auch gerne das Fleisch verarbeiten. Ich mag gern Wild. Ich krieg viel Wild von Jägern und erfreue mich dann an der guten Qualität des Fleisches. Bin zwar Angler, aber Jäger könnte ich mir nicht vorstellen. Also das Töten von Tieren bereitet mir jetzt nicht einen großen Genuss oder ja, da habe ich keinen Spaß dran.
Und du hast es auch nicht so mit Gelees und Schäumchen?
Ich habe es schon mit Gelees, zum Beispiel das Gelee, was sich in der Dosenwurst bildet, rund um die Bratwurst. Das ist ein hervorragendes Gelee. Aber ich habe so den Ansatz, dass alles, was auf dem Teller ist, einen Sinn machen muss. Mach auch mal ein Schäumchen oder ist prima, wie man es jetzt sagt, wenn es der Sache dient. Also wenn man auf ein Fleisch irgendwie nochmal ein Kräuter-Ist-Boomer mit ein bisschen Käse oder sowas drauf macht und man hat eine andere Textur, die im Mund irgendwie was bewirkt. Ich kann der reinen Molekularküche wenig abgewinnen, weil da ist mein Grundsatz eher so, nicht alles, was man kann, muss man auch. Und ich verstehe jetzt nicht, warum man einen Oktopus komplett klein schreddern muss und den in irgendwas verwandeln muss und mir dann den Duft dieses Produkts zuwedelt, in der Form, dass noch ein Tannenzweig abbrennt und so. Also da sage ich, das kann man natürlich machen, aber ich habe daran keinen Gefallen und keinen Lustgewinn, und deshalb lasse ich es weg in meiner Küche und mach's nicht.
Und wie ist das während einer Kampagne? Kriegst du das alles unter einen Hut? Dein Dasein als Fasnachter, Sitzungspräsident, Büttenredner und auch noch Koch? Kochkurse?
Ja, wir sind natürlich jetzt in einer Zeit, wo gerade in Mainz sich ganz viel um die Fasnacht dreht. Das heißt, die Leute feiern dann auch jetzt nicht unbedingt eine Hochzeit im Januar oder Februar. Das kommt mir ein bisschen zugute. Manche Sachen kann ich auch nicht annehmen, weil ich sage, ich bin nicht da, weil ich halt in der Bütt bin oder auf dem Sitzungspräsidentensitz sitze. Und das kommt mir da ein bisschen zugute. Aber ansonsten, wir haben auch jetzt Veranstaltungen in der Zeit, aber ich habe auch ein gutes Team um mich herum und die arbeiten das dann zum Teil auch ab, wenn ich nicht da bin.
Durftest du als Kind bei Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, aufbleiben, bis dann die Hofsänger am Ende singen?
Ja, glaub schon. Ja, ja. Und was ich immer noch in bester Erinnerung habe, waren das ist hier in Mainz so verbreitet, diese Tischbuffets mit kleine Frikadelle und Käsewürfel und Spundekäse und Handkäse und sowas. Und das ist wie Weihnachten für einen Mainzer, wenn die Fernsehsitzung läuft und es ist 19:45 und dann darf man anfangen, so den ganzen Abend so ein bisschen zu mungle, wie man sagt. Und dann gibt es eine Fläschchen Wein dazu. Das ist herrlich, ja.
Wann hat das bei dir angefangen mit der Liebe zu Fasnacht?
Ach, gefühlt war das schon immer so. Ich bin auch schon in der Schulzeit super gerne auf den Rosenmontagszug gegangen. Aber irgendwann habe ich auch gefühlt in mir, so, da muss jetzt noch mehr kommen. Und ich war damals, 1989 haben wir in Haagsheim, das Weingut der Stadt Mainz, eröffnet als Restaurant. Und 3-4 Jahre später habe ich dann angefangen, eine eigene Sitzung im Keller zu machen. Und da musste ich korrigieren von eben.
Die Günther-Sitzung, habe ich
nicht
gesagt.
Nicht die Günther-Sitzung, sondern die Günder-Sitzung. In Mainz ist es so, dass man ab und zu mal einen Konsonant auch abglättet, die harten Stellen runterbricht und dann wird es eine Günder-Sitzung.
Woher kam denn überhaupt der Name?
Das kann keiner mehr. Also wir haben gesagt, wir brauchen einen Namen für die Sitzung. Günder, was bist denn du für ein Günder? Das war auch immer so Günder. Jetzt, mein Vater heißt als Zweitname Günder. Aber Günder ist so ein, ja, irgendwie ist das im Kopf für mich so ein, ja, ein gutmütiger, irgendwie so ein, auch ein lustiger Gesell. Und dann irgendwann hieß die Günder-Sitzung und die hat's, ja, die haben wir bestimmt 8, 9, 10 Jahre durchgeführt. Am Anfang noch vor 20 Leuten, haben sich Leute noch mittags Vorträge irgendwie aus Büchern rausgerissen und haben dann abends den Vortrag gehalten, weil wir noch jemanden gebraucht hatten. Und da waren 20, 30 Leute da. Und später war es dann halt ein Riesenerfolg. Es war dann so ein bisschen so eine Kultsitzung. Und da kamen auch dann die Leute aus Mainz und sind aufgetreten. Und das war richtig gut. Wir haben die natürlich auch gelockt im Restaurant mit einem richtig guten, aktiven Buffet hinter der Bühne. Dann kamen die auch immer alle gerne. Und das war, ja, das war eine tolle Zeit. Und da bin ich dann in Kontakt gekommen, auch dann mit der großen, professionellen, sage ich jetzt mal, Fasnacht in Mainz und bin dann auch direkt durch Andreas Schmidt zu den Eiskalten Brüdern gekommen.
Ja, aber ich würde gerne nochmal bei der Günther- oder Günder-Sitzung bleiben. Ja. Ja, also es war ja ein Keller, ein Gewölbekeller, genau. Und der war nicht hoch genug für Hebefiguren.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und wir hatten auch zwei Balletts. Das war einmal das Lötzweiler Radioballett. Und da war die jüngste Tänzerin war um die 60 rum. Wir hatten einen Spaß zusammen. Also die haben jetzt weniger Hebeübungen gemacht. Später kamen dann auch noch aus Scott Bischofsheim eine echte Ballettgruppe. Und das war wirklich so niedrig und so klein, dass wenn die eine Hebeübung hatten, haben die Schilder hochgehalten mit Hebeübung oder Hebefigur. Und die Leute wussten, ah, jetzt kommt eigentlich eine Hebefigur. Die konnte aber nicht. Also selbst wenn man ein Mädel 40 Zentimeter über den Kopf geworfen hätte, wäre die oben an der Decke angekommen. Ja, so war das. Aber das ist, ich habe es vorhin ja schon gesagt, war eine unfassbar schöne und lustige Atmosphäre da drin. Und da durften sich auch Leute ausprobieren, mal mit einem Vortrag. Das wurde alles gutiert und es wurde alles herzlich aufgenommen. Und so muss die Fasnacht sein.
Und ihr hattet keinen Platz für einen Elferrat. Ihr hattet nur 3.
Ja, also wir hatten 3 Personen für das Komitee. Das Komitee besteht ja immer aus 11 Personen und wir hatten halt nur 3 und deshalb haben wir es war ein Elferrat, nämlich der Buchstabe E, der Buchstabe L und der Buchstabe F. So hatten wir auch die 11 abgebildet, aber halt nur mit 3 Personen.
Es war eins Rheinland-Pfalz mit Frank Brunswick, Sitzungspräsident des Karnevalvereins Eiskalte Brüder in Mainz-Gonsenheim. Und ich wusste, als Rheinländerin bin ich hier, ja, ne? Ein bisschen auf dünnem Eis aus der Allah-Fraktion. Und da schreibt der Dortmunder, ob du mir bitte mal beibringen könntest, wie man Füsiliergarde richtig ausspricht oder mit der ich hier die ganze Zeit schon jongliere?
Ja, ich habe jetzt schon 4 oder 5 verschiedene Fassungen gehört. Es ist die Füsiliergarde mit einem S und das wird in Mainz auch ein bisschen eingeweicht zu Füsiliergarde, also Füsiliergarde. Genau, also mit Füsiliergarde bist du, man kann es auch, also ich vielleicht eine kleine Hilfestellung, wenn du es leicht so aussprichst, als ob du ein bisschen angetrunken bist, dann klappt es, glaube ich, am besten, also wenn du Füsiliergarde sagst.
Dann mache ich das mal, wenn es dunkel geworden ist, ja, da gebe ich dann alles. Jedenfalls ist das ja auch so eine andere Art der Sitzung, ja, Kneipensitzungen in kleinerem Rahmen, über die wir eben gesprochen haben und im Gegensatz dazu, die große Sitzung, eure Fremdensitzung, Rheingoldhalle, 2000 Leute.
Genau.
Du magst eigentlich so ein bisschen die Anarchie, aber jetzt bist du so richtig Funktionär, oder? Auch so mit der Kappe hier.
Ich bin jetzt auch Funktionär geworden und ich muss auch einen Frack tragen als Sitzungspräsident und ich fremdel immer noch ein klein bisschen damit, Weil ich komme ja eigentlich so als Redner von der Bühne und auch aus der anarchistischen Günder-Sitzungsfassnachtsszene. Und jetzt gilt's da auch manchmal im Verein. Natürlich aktiviert man sich da auch im Vorstand irgendwie so ein bisschen. Und dann muss man sich um Sachen kümmern, die man früher als selbstverständlich wahrgenommen hat. Aber jetzt sieht man dann auch, was die Arbeit im Verein ausmacht und wie viele Menschen da auch dafür ganz, ganz viel tun, damit so eine Sitzung auch ordentlich über die Bühne geht. Und dem stelle ich mich dann auch gerne und das mache ich. Aber ich muss mich da noch ein bisschen reinfinden in dieses organisatorische und funktionärsmäßige, ja.
Wie ist das als Büttenredner, wenn du da unterwegs bist, ja? Bist du dann mit Fahrer, Fahrerin von Termin zu Termin?
Es ist jetzt ganz viel weniger geworden, weil ich ja jetzt an 6 Terminen an einem Wochenende Sitzung habe als Sitzungspräsident. Da kann ich ja jetzt nicht mehr über die Bühnen tingeln hier in Mainz und im Umland. Aber an Tagen, wo ich viele Auftritte habe, da habe ich einen tollen Fahrer, den Tim, der fährt mich immer unter Beachtung aller Verkehrsregeln natürlich, von Auftritt zu Auftritt. Und das ist manchmal abenteuerlich, weil man wirklich manchmal von einem Vorort zu einem anderen nur irgendwie 12 Minuten hat und man rennt dann in die Halle und kriegt beim Laufen das Headset angezogen und läuft quasi durch auf die Bütt und atmet dann das erste Mal so ein bisschen durch, weil dann weiß man, okay, jetzt kann es losgehen mit dem Vortrag. Und vorher, aber ist es unheimlich viel. Und was mich immer so fasziniert, in Mainz hier sind wir alle Amateure und machen das zur eigenen Belustigung. Und die Absprachen hier, wenn man überlegt, eine Rheingoldhalle mit 2000 Leuten, wenn da ein großer, bekannter Künstler kommt, der freut sich auch über eine 2000 Leute ausverkaufte Halle, da werden Verträge gemacht, da ist mit Pi out and Po. Und in der Mainzer Fasnacht ist es so, dass da die Regisseure irgendwann anrufen, sag mal, wir haben am Samstag und am 6.2. kannst du da kommen, 20.40 und dann guckst du in den Kalender, ja, da komme ich, alles klar, kommst du. So, und dann redet man bis einen Tag vorher, vielleicht gar nicht mehr, Mosche, alles klar. Ja, alles klar. Und dann dreht sich dieses Karussell von Rednern und Sitzungen in Mainz so und alles läuft so auf Zuruf und alles funktioniert und keiner lässt den anderen hängen. Also man wird sich hier als Redner eher das Bein abschneiden, als dass man einen Auftritt verpasst irgendwie. Und das funktioniert alles. Und das alles auf einer freiwilligen, amateurhaften Basis, wo im gleichen Umfeld und in der gleichen Dimension manchmal Verträge gemacht werden müssen und Rechtsanwälte und Pi und Po, das hier in Mainz ist das läuft alles so, ja, mal hier, mal da. Das ist das, was mich immer wieder fasziniert und das, was so viel Spaß macht.
Einen Redner dazu zu bekommen, dass er nicht 15 Minuten spricht, sondern unter 10 Minuten bleibt, ist gar nicht so einfach. Aber ihr habt es diesmal zum ersten Mal probiert, oder? Ihr hattet so eine Sitzung, Donnerstag, Night Alive. Es hatte was von der Muppets Show, sagst
genau,
du immer.
Genau, das war so mein Bild, was mir vorgeschwebt ist. Eine Nummer zu machen, die ganz viele kurze Clips hat oder wie man es auch nennt, Vorträge, keiner länger als 10 Minuten. Und davon, wir haben gesagt, wenn wir schon an einen Donnerstag gehen, brauchen wir ein komplett neues Format. Da können wir nicht einfach eine Sitzung machen, auch 6 Stunden, dann sind die Leute um 1 Uhr ins Bett, das passt nicht. Deshalb haben wir gesagt, wir machen eine Kurzsitzung und packen die aber noch voller als eine eigentliche Sitzung. Wir hatten 21 Programmpunkte in unter 3,5 Stunden, 3 Stunden 45. Und es hat funktioniert. Wir sind mit 2 Minuten Versatz ins Finale gegangen. Und es war wirklich eine große Muppets-Show. Die Band, die Synkopers, die haben auch die Muppets-Melodie eingespielt. Wir hatten Miss Piggy auf der Bühne. Es war komplett crazy. Und so habe ich mir vorgestellt. Und es hat wunderbar funktioniert.
Wer dich jetzt nicht als Sitzungspräsident erlebt hat in dieser Kampagne, hat dich vielleicht schon als Koch erlebt, ja, im SWR-Fernsehen. Du hast lange Marktfrisch gemacht mit meinem Kollegen Jens Hübschen, genau. War immer so ein Duell. Und du bietest Kochkurse an. Und da finde ich sehr charmant, dass du auf deiner Seite schreibst, ich komme zu euch und koche bei euch. Ich komme auch zu euren Schwiegereltern. Ja, so. Also das heißt tatsächlich, du kommst dann in unsere Küche und
genau.
Machst
genau.
Tamtam mit uns.
Ist im Prinzip wie Kneipe-Fasnacht. Also schön klein und kuschelig. Das macht mir immer viel Spaß. Ich sag immer, so ein Abend mit Leuten und da geht's auch ein bisschen drum, die Leute zu unterhalten und denen Freude zu verschaffen, dann halt auch durch das, was ich gekocht habe. Das bringt mir mehr, als wenn ich jetzt einen Abend auf der Couch sitze und Fernseh gucke oder irgendwas mache, was Blödes. Das macht viel Spaß und es funktioniert immer. Also man hat immer am Ende eine Gruppe von Menschen, die zusammensitzen, die gemeinsam essen und trinken. Und ich finde, das ist die Quintessenz des Lebens. Also mit guten Leuten zusammenzusitzen abends und zu essen und zu trinken, das ist, mehr geht nicht, mehr geht nicht.
Was bringst du da mit oder bist du dann nur in meiner Küche?
Ich bringe alles in, ich bin nur in deiner Küche und sag dann, was hast du mir eingekauft? Nein, ich bringe natürlich alles mit. Ich bringe auch zum Teil Getränke mit, ich bringe das Geschirr mit, ich bringe eigentlich alles mit, was gewünscht wird. Manche Leute haben Geschirr genug, manche sagen, wir machen die Getränke selbst alles, und dann bringe ich nur das Essen mit. Das kommt ganz drauf an, das macht man ja dann in der Absprache vorher und dann hat man einen schönen Abend.
Okay, und ob Gas, Induktion oder normal, Ceran, ist dir alles wurscht?
Das ist komplett egal.
Du kriegst das hin.
Egal. Ja, ich schreibe ja dann die Menüs schon so, dass ich mit allem klarkomme. Zur Not bringe ich ein, zwei Induktionsplatten mit und das funktioniert dann auch. Also Strom und Wasser wären die Voraussetzungen, aber das ging auch. Wir hatten ja hier im Südwestrundfunk auch schon mal eine Sendung Feuer und Pfanne, wo wir mit der Vespa rausgefahren sind und haben auf dem Lagerfeuer gekocht. Also am Ende braucht man nur Hitze und selbst Wasser könnte man mitnehmen.
Bist du Fraktion Thermomix oder nicht?
Ich habe einen Thermomix. Ich habe mir einen alten gekauft, weil die Pürierfunktion unfassbar gut ist. Also mit dem kann man ganz, ganz fein pürieren. Ich habe noch niemals im Thermomix irgendwas erhitzt. Das nicht. Also kochen mit dem Thermomix. Das funktioniert, bei einigen Geschichten funktioniert das. Das ist in Ordnung. Und die Rezepte sind natürlich auch von Profis so gemacht, dass das wirklich auch idiotensicher ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gekocht wird damit nichts, nee.
Dann jetzt der neueste Hit, der Airfryer. Die Heißfritteuse.
Die Heißluftfritteuse. Ich habe zugegebenermaßen mir auch eine gekauft für zu Hause und stelle mir aber immer noch die Frage, was der große Unterschied ist zwischen einem herkömmlichen Umluftbackofen, die gibt es auch so kleine, und dieser Airfryer-Fritteuse. Ich habe sie bisher jetzt nur genutzt, um mal ein tiefgefrorenes Brot aufzubacken oder sonst irgendwie was, aber eigentlich verstehe ich den Hype darum nicht wirklich. Viel besser finde ich jetzt, dass es so Eismaschinen für zu Hause gibt.
Jetzt kommt wieder was Neues.
Doch, das ist phänomenal. Also wo man Sachen einfriert und dann, die werden gut gemahlen, das ist was Besseres.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Frank Brunswick von den eiskalten Brüdern Mainz-Gonsenheim. Und sie gehören ja zu euch, die Eisbären, ja? Und sie haben in diesem Jahr zum ersten Mal eine eigene Hymne.
Einen eigenen Song geschrieben, genau. Es ist Verliebt in einen Eisbären von den Eisbären der eiskalten Brüder.
Die Nummer wirst du morgen in Dauerschleife hören, zusammen im Rosenmontagszug, zwei Wagen.
Ich werde sie heute schon hören auf unserer Sitzung, da freue ich mich ja schon wieder drauf. Aber morgen wahrscheinlich dann in Dauerschleife. Wobei die Wagen sind immer noch mal durch Fußtruppen getrennt, sodass wir unsere eigene Musik auf dem Wagen haben und die Eisbären haben dann ihr musikalisches Unterhaltungsprogramm und da wird wahrscheinlich, ich bin verliebt in einen Eisbären, zwei, dreimal gespielt werden.
Tolle Stimmen aus dem Domchor.
Genau. Wir haben ja hier einen riesen Fundus von gut ausgebildeten Sängern, die immer wieder in die Fasnachtsszene auch reingespült werden. Also viele Gesangsgruppen, die sind gegründet aus Domchorsängern, die Schnorres Wackler, jetzt hier unsere Eisbären natürlich auch. Und das Gute, das hört man aber auch. Also man hört, die können alle singen irgendwie.
So, wir hatten den Koch, wir hatten den Sitzungspräsidenten, den Büttenredner, Gastronom. Ja, du hast einen Inklusionsbetrieb in Mainz.
Genau, genau.
Ja, ein Café mit Mittagstisch. So, und dann Vespa-Fahrer. Du liebst es, Vespa zu fahren. Und ich finde das Argument auch schön, dass da die Hosenbeine nicht nass werden.
Ja, so wurde die ja konzipiert nach dem Krieg, die Vespa. Da hat sich ein schlauer Mann den Gedanken gemacht, dass auch eine Hausfrau einkaufen fahren kann, aber auch mit dem Rock und Kleid aufsteigen kann und nicht wie aufs Motorrad da mit Beinen rüberschwingen, sondern einfach wie auf dem Stuhl. Und das war die erste Zeichnung, war dann ein Stuhl. Und ich liebe Vespa fahren schon. Immer fand ich die Form wunderschön. Und mittlerweile fahre ich auch auf die Vespa World Days. Da trifft sich die ganze Welt an einem Ort. Das war letztes Jahr in Gijón in Spanien. Und die ganze Welt trifft sich da und bringt ihre Vespa mit. Und dann gibt es Ausfahrten und Programme. Und das muss man sich mal vorstellen, ich saß in Gijón in einem Messezelt und neben mir war der Vespa Club Philippinen. Der nächste Tisch war Vespa Club Mexiko. Und die fahren mit ihrer Vespa. Also ich meine, die fahren ja nicht. Die fliegen die ein oder verschiffen die oder wie auch immer. Auf jeden Fall fährt dann jemand aus dem Vespa Club Philippinen, fährt dann beim Ausflug genauso mit wie jetzt hier die Spanier, die Portugiesen, die Deutschen, die Franzosen. Alles ist eine wunderbar tolle Familie, ähnlich wie die Fasnachtsfamilie. Man hilft sich, wo man kann. Wenn ein Vespa-Fahrer einen anderen Vespa-Fahrer auf der Autobahn mit dem Auto sieht und liegen bleibt, hält er an. Wirklich, zu 95% hält er an und hilft und fragt, was los ist. Das ist toll. Habe ich selbst erlebt. Ich habe so eine Europa-Rundreise gemacht mit einer alten Vespa, die über 50 Jahre alt ist. Und da ist mir die Kupplung verreckt, sage ich jetzt mal. Und ich habe so eine tolle Hilfe bekommen inmitten von Frankreich in einem kleinen Atelier der Alp an der Sonne. Und da entstehen Freundschaften. Wir schreiben heute noch hin und her. Also das ist toll. Das macht Spaß.
Und du liebst es zu angeln. Ja, das haben wir heute schon so ein bisschen mitbekommen. Genau. Ja, da war ja auch der Schwedenurlaub.
Genau.
Und du angelst, um dann auch selbst zu essen, ja, selbst zu kochen,
das,
selbst zuzubereiten.
Das ist mir wichtig. Also ich bin kein Sportangler. Es gibt auch Angler, die angeln und schmeißen die Fische dann wieder rein oder holen die raus und dann werden die irgendwie verfüttert. Nee, ich esse den Fisch, den ich angle, und das bereitet mir Freude. Und wenn dann auch genug ist, dann höre ich dann noch auf. Und das muss dann nicht sein. Ich finde, wenn man das macht, das Angeln, und holt dann Fisch aus dem Wasser und versetzt den auch so ein bisschen unter Stress, dann finde ich, dann sollte man auch aufessen und nicht jetzt vielleicht verletzt wieder reinsetzen oder wie auch immer. Da bin ich beim Team Aufessen.
Team Aufessen. Und was bringt dir das? Also so dieses am Rheinufer dann stehen und zu angeln?
Das ist hochspannend. Das wird niemand nachvollziehen, dass Angeln spannend ist. Aber es kann ja die ganze Zeit was passieren. Also es gibt ja unterschiedliche Formen des Angelns. Das Fliegenfischen, das habe ich jetzt auch schon ausprobiert. Das macht Spaß, da ist man viel mehr in Bewegung. Aber ich mag es auch ganz gern, einfach mal am Wasser zu sitzen, vor Sonnenaufgang die Thermoskanne rauszuholen, vielleicht eine Zigarre zu rauchen und dann einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Und am Fluss zu sitzen, es ist so viel Natur um einen herum, so viele Tiere, die man dann auch sieht, wenn es ruhig ist. Es macht einfach einen Riesenspaß und man kommt halt auch mal runter.
Das kannst du wieder machen, wenn jetzt die Kampagne vorbei ist,
genau,
oder? Dann
genau.
Hast du da wieder die Gelegenheit.
Zurzeit.
Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Dankeschön. Mhm. Heute war es ja schon so, dass ich am Anfang von dir ein Geschenk bekommen habe. Ja? Den begehrten Orden der eiskalten Brüder. So, und ich habe mich ganz groß in die Anglerszene eingearbeitet.
Nein.
Ja, ja. Und mein Kollege Michael Lug angelt auch.
Ja.
Und ja, der hat mir geholfen. Er hat mich da sehr unterstützt. Und ich wusste, um welche Fische es bei dir geht. Also irgendwie Barsch, Karpfen,
Barsch,
oder?
Ja, aber die sind ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
Okay. Und jedenfalls war Michael bei einem Angelweltmeister in Worms.
Oh ja, das kann sein, ja.
In einem kleinen Laden und hat einen Wobbler.
Einen Wobbler. Oh, ja. Ein Ilix. Ja, da freue ich mich sehr.
Oh, du weißt direkt, was es ist.
Ja,
alles
das
klar?
Ist die, das ist die Marke. Das ist gut. Das ist ein toller Wobbler. Ein Wobbler ist, für die Leute, die vielleicht jetzt zuhören, das ist ein Kunstköder mit Haken dran, der eine Schaufel hat, so eine Tauchschaufel. Und wenn man den dann einzieht, dann wobbelt der so durchs Wasser, wie so ein Beutefisch, der so einen leichten Schlag vielleicht hat und imitiert dann quasi so das Fluchtverhalten von einem Beutefisch. Und da versucht man dann halt, den Fisch anzulocken.
Wie du schon sagtest, Angeln ist ein Krimi, oder?
Es ist ein Krimi, es ist vollkommen untertrieben. Das ist fast schon ein Horrorfilm.
Frank Brunswick, so schön, dass du heute bei uns warst. Ja, vor allem ja vor deiner letzten Sitzung, die um 15.33 Uhr anfängt. Eiskalte Brüder, du wieder,
genau.
Sitzungspräsident. Wann musst du da sein? Wir haben jetzt gleich 12 Uhr.
Ja, ich denke so zwischen 2:30 werde ich da auflaufen. Und dann werden wir uns ein bisschen einstimmen drauf und die Gäste begrüßen. Und dann geht's los.
Dann ein tolles Finale.
Danke.
Tschüss.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.